miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Viel zu lange haben wir Städte geplant, als wollten wir Autos glücklich machen. Dabei sollten Städte doch Menschen glücklich machen. Das hat vor ein paar Jahren der Jan Gehl, ein dänischer Architekt und Städteplaner, im Spiegel gesagt. Er lebt in Kopenhagen und es ist vielleicht kein Zufall, dass die Stadt velofreundlicher ist als andere. Was man aus dem Zitat aber auch herausgehört, ist, dass es eine falsche Vorstellung davon gibt, von wem eine Stadt eigentlich da sein sollte. Was sich viele wünschen und darauf anschaffen, ist eigentlich ein Paradigmenwechsel. Wenn das Auto aus einer Stadt mehr und mehr verschwindet, dann schnauft vieles auf und eine Stadt wird deutlich gesünder und grüner. Und zum Beispiel wie im Fall von Finnland, wo es so gut wie keine Verkehrstoten mehr hat, sicherer. Bei uns in Basel, Bern, Zürich und Winterthur macht man sich auch für Veloweg stark. In Zürich will man etwa 130 Kilometer Vorzugsrouten bauen. In Basel sind es 40 Kilometer. Das sind Routen, wo die Velofahrer auf eigenen Spuren fahren können. Aber die Entwicklung kommt viel, viel langsamer als das Velofahren. Für diese Episode habe ich mit dem Roger Fischer geredet. Er ist bei POSMO dabei, einer Dachgenossenschaft für sanfte Mobilität. Und er ist der Initiant von der App VeloObserver. Mit der können Velofahrerinnen Velorouten bewerten. Die Daten sollen Verkehrsplaner dann später dabei helfen, die Velowege zu verbessern. Wie genau, erzählt der Roger Fischer dann gerade im Interview. Beim Gespräch auch dabei ist eine alte Schulfreundin von mir, Bea Abderhalden. Sie hat mich auf die App aufmerksam gemacht und sie sagt als langjährige Velofahrerin am Schluss ihre Meinung dazu. Doch zuerst erzählt Roger Fischer vom neuen Velotunnel, der unter dem Bahnhof von Zürich durchgeht. Das ist ein richtiges Leuchtturmprojekt, das Pro Velo Zürich erfolgreich lanciert und durchbekommen hat.
Herr Fischer, ja. Jetzt stehen wir hier vor einer ganz aussagekräftigen Säule. Können Sie kurz sagen, was das ist und wo wir hier sind?
Ja, also wir sind vor der Seilpost, beim Anfang des Velotunnels, der unter dem Hauptbahnhof Zürich durchgeht. Und wir haben hier so eine Stele, wo man sieht, wie viele Velofahrer hier durchfahren, täglich und bisher. Also eröffnet worden ist sie ja im Mai 2025 und man sieht hier 284'339 Velofahrer und Velofahrerinnen sind da schon durchgefahren und heute bis jetzt 787.
Und man kann vermuten, dass das Leute sind, die irgendwie tatsächlich auch das als Arbeitsweg brauchen und vielleicht sogar dann noch neu parkieren und auf den Bahnhof gehen oder sonst so etwas. Also es dunkelt mich jetzt einen sehr interessanten Ort, um einen Tunnel zu machen. Sagen Sie noch mal kurz, der Tunnel, der geht jetzt unter dem Bahnhof durch, oder?
Genau, der geht unter dem Bahnhof durch, 440 Meter lang, also rein unter dem Bahnhof, also da, wo wir jetzt stehen, 440 Meter, das ist ein halber Kilometer fast. Und es ist wirklich eine wichtige Verbindung von mir aus gesehen. Vor allem, wenn man von der anderen Seite kommt. Weil man hat ja immer in der Stadt Zürich die Gleise zwischendrin und man muss irgendwo queren. Und vorher hat man eigentlich müssen um den ganzen Bahnhof herumfahren. Und jemand hat das einmal zeitlich gemessen. Das ist, also wenn man auf der anderen Seite ist und da hin will kommen oder von dieser Seite auf die andere Seite, dann braucht man, hat man vorher etwa 7-8 Minuten gebraucht. Um den Bahnhof herum, also um am gleichen Ort zu sein. Und jetzt braucht das Ganze 30 Sekunden, ja, vielleicht eine Minute oder so. Also man ist da extrem schnell. Vor allem auf dieser Seite. Man sollte zwar nur 20 Kilometer fahren, aber es geht da natürlich recht schnell durch.
Genau. Was mich sehr spannend dunkelt an der Geschichte von dieser Sache, ist, dass man eigentlich da mal einen Autobahntunnel nicht machen wollte. Und sagen wir einen Autotunnel. Und jetzt aus dem ein Velotunnel ist geworden. Und das, dunkt mich, ist das nicht ein bisschen symbolisch und das ist ein bisschen ein Anfang von einer Wende?
Sehr grosse Symbolik natürlich. Es ist A1, A3-Verbindung. wo man eben eine autozentrierte Stadt, wo man da hat voll die Autobahn durch die Stadt führen und das modern gefunden hat. Und dann ist der Tunnel eben lang brach gelegen. Also der war Bau als Autobahntunnel und 20, 30 Jahre ist da gar nichts passiert. Und dann hat ProVelo 2011 einfach mal so gesagt, Petition, könnte man nicht da einen Velotunnel aus dem Autotunnel machen. Und dann ist es noch mal recht lang gegangen. In 2021 haben wir dann abgestimmt. Das Astra hat dann auch so okay gegeben, dass man den darf umfunktionieren, also aufheben als Autotunnel. Weil das so in der Planung ist, das bleibt mir das relativ lang. Und 2021 hat die Stadt Zürich Ja gesagt zu einem Kredit von, glaube ich, 27,4 Millionen. Und dann haben sie angefangen zu bauen. Und eben, das Jahr ist er eröffnet worden. Das ist noch mal recht lang gegangen, von 2011 bis jetzt, aber immerhin ist er jetzt da.
Aber ich habe wirklich
und
so...
Und ein Erfolg.
Also, genau auf der Seite von ProVelo kann man sehen, man ist wahnsinnig stolz drauf.
Ja,
und wir sehen jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir hier stehen, sind schon 6 Velotouren mehr durchgefahren als vorher.
Genau.
Also da ist wirklich im Betrieb.
Ja, also jetzt muss man natürlich sagen, jetzt ist Sommerferienzeit. Das sieht man in der ganzen Stadt. Es hat fast keine Leute, also es hat Touristen oder Touristen-Hotspots, aber es hat fast keine Zürcher. Also es sind so wirklich die ein, zwei Wochen, wo die Stadt runterkommt. Also ich habe es mega gerne, gehe dann auch nicht weg. Genau aus dem Grund. Aber also wenn man jetzt noch mal ein, zwei Wochen warten, dann hat es da eine andere Kadenz. Also, aber es müssen ja das paar... Also, dass man auf die Zahl kommt, da 284'351, braucht es recht viel Velo, oder?
Ja.
Also, ich denke, da knackt man. Sind das jetzt... Sind wir im Juli, Juni, Ende Mai ist es eröffnet. Also, 100'000-150'000 pro Monat. Also, ich denke, da knacken wir locker die Millionen in einem Jahr.
Wahnsinn. Das ist eine tolle Zahl.
Ja.
ProVelo hat das geschafft. Sie haben ein anderes Projekt auf die Beine gestellt, das heisst Velo Observer. Und wir reden jetzt nicht gerade darüber, aber vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, wer sind Sie? Was machen Sie bei dem Velo Observer? Und wie kommen Sie zum Thema Velo?
Genau, also ich bin Roger Fischer, der das Velo schon lange... Also ich bin immer Velo gefahren und dann... eigentlich in San Francisco interessanterweise viel mehr auch mit der Velothematik mich beschäftigt haben, dann auch so eine Masterclass gemacht in Kopenhagen 2018 und Kopenhagen gesehen und gefunden haben, wieso sieht es in Kopenhagen so aus und wieso sieht es in der Stadt Zürich so, wie es eben aussieht, aus. Das kann nicht sein, da muss sich etwas ändern. Und ich habe mich dann auch schon vorher hat sie eine Initiative gegeben für die Vorzugsroute. 2017 war das. Hat man innerhalb von einem Samstagnachmittag 5'000 Unterschriften gesammelt für 50 km Vorzugsroute ohne Auto. Also eigentlich eine autofreie Vorzugsroute. Und das ist so ein bisschen dort, wo ich gefunden habe, ja, jetzt hat man die Initiative gemacht, das kommt jetzt dann bald. Und dann ist echt da lang nichts passiert, weil natürlich der politische Prozess geht langsam. Und dann hat man abgestimmt darüber. Über 70% haben Ja dazu gesagt. Und dann haben wir wieder das Gefühl, es passiert nichts. Und dann haben wir eine Gruppe von Leuten, auch von ProVelo, Planer, Journalisten, einfach die Leute, die sich UF oder Leute aus Utrecht, die in Utrecht waren, bei der Genossenschaft POSMO, die wir auch gegründet haben als Mobilitätsgenossenschaft, haben wir dann den Velo-Observer eigentlich angefangen.
Für die Hörer und Hörerinnen, wir sind also jetzt im Tunnel drin und darum höhlen jetzt auch ein bisschen vom Ton her. Jetzt ist gerade das Velo-Bisschen mit Schuss oder abgekommen, dann klingt es halt so lustig. Der Velo-Observer ist eine App. Können Sie ganz kurz erklären, was die App macht und wie, also wie die funktioniert und
ja,
also, was der Sinn ist.
Genau, der Velo-Observer ist eigentlich eine Webseite, die die Karte zeigt von einem Netz, von einem Velonetz, zum Beispiel die Vorzugsroute in Zürich. Und wir machen dann Fotos von dem Vorzugsroutennetz alle 5 Meter. Und die Leute bewerten diese Fotos. Mit ganz einfach, mit 4 Smileys. Von einem roten Smiley, sehr schlecht, bis zum Dunkelgrün, das meine ich sehr gut. Und damit können Sie so, ohne gross zu überlegen, einfach sagen, wie finde ich das, wenn ich als Velofahrer dort durchfahre.
Sie können sich einloggen und
nachher reinschreiben. Genau, also Sie müssen nachher sehen Sie einfach das Foto und Sie drücken auf das Smiley. Also einloggen und dann auf das Smiley drücken und dann kommt das nächste Foto. Das ist so die erste Funktionalität. Jetzt sind wir angekommen beim Velo-Parkplatz, wo eben auch super ist. Also nicht nur der Tunnel ist genial, sondern der Parkplatz ist mindestens so wichtig, oder? Man hat da, also man kann gratis parkieren, 48 Stunden lang. Es ist schon sehr voll. Also jetzt eben ein bisschen weniger, weil Ferien sind, Sommerferien. Und man hat nachher, wenn man da schaut, einen direkten Zugang eben raus zu den Zügen. Und das ist, glaub, also das ist so ein bisschen wie man das in Utrecht oder anderen Städten, die sehr fortschrittlich sind, gesehen. Also das ist, ja.
Also im Grunde genommen ist das nicht einfach nur ein Tunnel, es ist eine Infrastruktur, oder?
Es ist eine Infrastruktur.
Und es ist eine Infrastruktur für die sogenannte sanfte Mobilität oder halt eben die umweltfreundliche Form von Mobilität. Und in diesem Fall ist Ihre Initiative jetzt nicht nur etwas für zum Fahrzeugsrouten zu bewerten und auch sichtbar zu machen, sondern hilft indirekt auch mit, solche Infrastrukturen zu propagieren, kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, eben, wenn man in dem Moment, wo man natürlich das Netz sieht, und bei uns ist ja jetzt auch der Velotunnel ein Teil von dem Netz und der wird auch bewertet, es gibt auch Fotos dazu, damit wird einfach das Velo prominenter. Also wir haben ÖV-Karten, überall, wenn ich an eine Haltestelle Gang, sehe ich das Netz. Wenn ich auf Google Maps gehe, dann sehe ich das Autonetz. Aber das Velonetz war bis jetzt ja wie unsichtbar gewesen. Und es hat ein paar Bodenmarkierungen am Boden. Dann weiss man auch dort, wer mal etwas denkt für das Velo. Irgendwo versteckt so ein 66 für die Route 66 von Schweiz Mobil. Aber es ist relativ unsichtbar. Und ich glaube, der Velotunnel, aber auch Veloobserver sind zwei Mittel, um eigentlich das genialste Transportmittel, hat schon Steve Jobs gesagt von Apple, oder? Es gibt fast nichts Geniales als Velo.
Sichtbar zu machen,
auf die Map zu bringen in dem Sinne.
Natürlich darüber aus Daten sammeln und machen mit diesen Daten etwas. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was für Daten Sie sammeln, außer jetzt die eigentlichen Bewertungen.
Genau.
Und was Sie denn mit denen machen?
Also der neue Claim eigentlich von Veloobserver ist Route, Ride, Rate and Repeat. Das heisst, man kann jetzt schon eigene Routen auch einzeichnen, also zum Beispiel den Arbeitsweg oder den Schulweg. Dann eben Ride, das kommt im September, da lässt man sich tracken auch. Dann können wir zeigen, wo hat es Frequenz, also wo hat es viele Leute, die Velo fahren. Und dann eben das Rate ist das Bewerten, das haben wir jetzt schon. Und die drei Komponenten geben nachher wirklich sehr umfassend unsere Idee, wo das Velo eingesetzt wird, für was, also auch für welche Aktivität und wo wird am meisten gefahren. Oder? Also heute haben ja die Städte Zählstellen und das ist etwas Einziges, wo man kann sagen kann, ja, jetzt haben wir da 50% mehr an dieser Zählstelle, aber sonst weiss man eigentlich sehr wenig.
Das finde ich wahnsinnig interessant, oder? Und weil die Leute ja dann auch ein bisschen qualitativ, nicht nur, also sie sagen jetzt wirklich, ist gut, ist nicht gut. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es drei Kriterien, die besonders wichtig sind. Wie sicher ist es? Gibt es Nutzungskonflikte? Also stört man Autos beim Velofahren, blöd gesagt?
Genau.
Oder sind sie attraktiv? Also sie haben am Schluss nicht nur eine Bewertung von der Strecke, sondern auch qualitative Aussagen.
Genau, also das kommt dazu. Das ist die andere Entwicklungslinie, sagen wir mal, wo man jetzt subjektive Meinung zu Konfliktfreiheit, Sicherheit und Attraktivität aufnehmen. Also man kann wie alles gesamt bewerten oder spezifisch. Und die Idee von dem kommt eigentlich von der Crowe-Kriterien aus den Niederlanden. Und dort hier werden wir es auch noch ausbauen. Also es werden noch drei weitere dazukommen, nämlich der Komfort, Kohäsion von einem Netz und Direktheit. Also wie direkt komme ich von A zu B? Muss ich grosse Umwege machen oder eben zum Sichersein zum Beispiel oder geht das möglichst direkt?
Sind Vorzugsrouten nicht meistens an Ort, wo man eben eher indirekt vor Ort, also wo nicht der Hauptstoßverkehr ist, durch die Stadttore zum Beispiel, sind die nicht eher so ein bisschen vielleicht peripherer und darum sind sie ein bisschen weniger direkter als mit dem Auto?
Also das ist eine gute Frage. Politisch ist es natürlich viel einfacher, Vorzugsrouten auf Nebenrouten oder Quartierstrassen zu legen, was die Stadt Zürich gemacht hat. Die Holländer würden natürlich sagen, das ist völlig falsch. Man muss eben dort legen, wo die Hauptströme sind, auch vom Restverkehr. Und man muss es einfach abtrennen. Oder? Das heisst, es ist einfach politisch, sich die Stadt Zürich jetzt für eine einfachere Variante entschieden. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu wissen, wo die Leute fahren, werden wir eben auch sehen, wie direkt sind die Wege. Also das ist auch so ein bisschen die Idee, dass
genau,
man das nachher
und Sie werden sehen, ob die Leute jetzt halt eben nicht doch immer noch den sogenannten direkten Weg über die eher autobefahrenen Strassen wählen, einfach weil sie Time-Management im Kopf haben.
Genau,
sie wollen schnell nicht mehr ankommen.
Genau. Aber man, also nur schon jetzt vom so ein bisschen Tracking-Erfahrungen zeigen schon auch, dass je nachdem, also nur schon so Hinweg und Rückweg recht grosse Unterschiede sind. Also Hinweg, wo meistens direkter ist, weil man eben das Zeitbudget hat, das man muss einhalten muss. Und Rückweg, wo man eher versucht, ein bisschen schöner zu fahren oder sagen wir dort zu fahren, wo es nicht so gefährlich ist.
Wo man sich auch entspannt,
genau,
auf dem Heimweg sozusagen.
Genau.
Haben Sie besondere Aha-Erlebnisse gehabt in Bezug auf was so in diesen Daten zu Ihnen spricht als das Bedürfnis der Velofahrer? Was spüren Sie aus diesen Daten heraus?
Also grundsätzlich jetzt mal Bewertungsdaten können ja alle sehen. Und Bewertungsdaten, also ich bin selber viel fotografieren auch in der Stadt und ich finde, sie drücken eigentlich recht gut aus, was ist. Es gibt gewisse Tendenzen und so, aber es gibt wirklich mal ein gutes Bild, ja, vom Netz überhaupt, oder? Was man bis jetzt auch so gar nicht gehabt hat. Also man hat bis anhin sich ja eher geschaut, auf wo hat es Schwachstellen oder so einzelne Punkte, die man gefunden hat, die sind nicht so gut. Aber so die ganze Netz, auch dort, wo es gut ist, dort, wo es mittelgut ist, das hat man bis jetzt nicht gesehen. Und ich finde, das ist ein extremer Vorteil vom Velo-Observer.
Und da gehen wir jetzt eigentlich schon ein bisschen ins nächste Thema rein. Oder? Mit diesen Daten können Sie eigentlich auch bei den Behörden vorstellig werden, in Anführungszeichen, oder haben vielleicht schon vorher sogar schon abgemacht, dass Sie die Daten sammeln. Und die können die in Verkehrsplanung hineingeben, oder?
Genau.
Klingt Ihnen das?
Das klingt bei einzelnen Städten, bei anderen Städten sind, also die Städte sind, muss man sagen, ganz grundsätzlich recht zurückhaltend. Es gibt wie so zwei Tendenzen. Es gibt Leute bei der Stadt, die das toll finden. Wir sagen wir jetzt mal eher die Jüngeren, die auch so ein bisschen subjektive, also die subjektive Meinung von der Bevölkerung wichtig ist. Also auch eben subjektive Sicherheitsempfinden ein Thema ist. Und dann gibt es natürlich die ganz traditionellen Leute in den Tiefbauämtern, die finden, wir wissen schon, wie das geht. Und wir haben ja noch andere, wir müssen das mit dem Auto und mit dem ÖV abgleichen. Und ja, man kann halt dann nicht alles machen. Also es gibt so recht zwei Tendenzen. Und die Städte, die ein bisschen progressiver sind, die versuchen, mit uns zusammenzuarbeiten. Oder, also das ist auch in der Stadt Zürich gibt es an verschiedenen Orten verschiedene Leute, wie es das anschaut.
Genau. Ja, wir haben mal am Telefon kurz darüber geredet, aber man kann sagen, ein wichtiges Paradigma im Hintergrund von der Verkehrsplanung ist in der Autostadt immer die Effizienz, oder? Also wie kann man so schnell wie möglich von A nach B kommen und Staus verhindern? Also es geht dann irgendwie darum, möglichst keine sogenannten Infarkte zu haben. Das hat mal jemand erzählt in einem Vortrag, hat einen sehr schönen holländischen Begriff, heisst eigentlich Verkehrsinfarkt, heisst eigentlich, es ist ein Stau vorhanden. Also man probiert eigentlich so viel Flüssigkeit und Effizienz anzubekommen. Und beim Velofahren könnte man sagen, sind vielleicht ein bisschen andere Werte ausschlaggebend als nur die Effizienz. Die auch, man will schnell nicht mehr hinkommen. Aber es geht, wie Sie vorhin gesagt haben, auch um Sicherheit und unter Umständen um Genuss. Man kann,
absolut.
Man kann jetzt die Stadt einmal vom Velo aus erleben wollen, ohne dass man gestresst ist,
ja,
oder?
Also auch dort wieder, eben die Crow-Kriterien sind recht gut. Also da hat so die wichtigen Sicherheit, Konfliktfreiheit, die müssen unten mal da sein, aber oben hat es natürlich die hedonistische Attraktivität, Komfort. Also, und das ist das Schönste eigentlich, das vergessen wir auch immer, wenn man nur auf die Sicherheit schaut. Das Velofahren wirklich, wenn man eben sich sicher fühlt, wenn es genug Platz hat, wenn man kann das Zweite nebeneinander fahren, das ist einfach eine extrem schöne, etwas extrem Schönes ist. Und auch, es gibt den berühmten Spruch von Tom Flatt, wo eigentlich die Freiheit ist, wo das Auto verspricht in der Werbung, aber nie kann einlösen. Das ist eigentlich das Velo par excellence. Oder?
Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ja. Oder? Zeigt, was ist eigentlich das ehrlichere Wertversprechen, oder, von einem Verkehrsmittel?
Ich habe in der Vergangenheit wahnsinnig viel über Biodiversität in der Stadt gemacht, Stadtnatur. Hat denn Velofahren und Stadtnatur irgendwie noch einen Berührungspunkt? Weil so eine Vorzugsroute wäre ja hoffentlich in Zukunft unter einer Baumallee, weil es so heiß wird in der Stadt. Haben Sie da schon mal irgendwie darüber diskutiert oder sich Gedanken gemacht in Ihrer Organisation, was das heisst?
Also grundsätzlich eben ist das Velo relativ nah bei der Natur, weil es einfach sehr sparsam umgeht mit Materialien im Vergleich zu eben zum Beispiel einem Auto oder auch einem ÖV. Und Natur ist auch etwas, was wirklich das Velofahren sehr attraktiv macht. Also Baumallee in der Stadt selber ist etwas Geniales. Also man braucht ja weniger Fahrspur als zum Beispiel für ein Auto. Das heisst, man könnte aber auch, wenn man konsequent wäre, Velo und Baum anstatt Auto. Das würde relativ gut funktionieren. Es ist auch etwas, was wirklich nötig wird. Also da die heißen Tage in Zürich, jetzt ist es ein bisschen kühler, ja, aber die werden immer heißer. Und das heisst, die Begrünung von... Weil man ja auch, eben, also man hat keinen Schutz, Schutzhülle und Klimaanlage wie im Auto. Das heisst, es braucht die Natur, die einem eigentlich beschützt. Und auch dort wieder, also Paris, wo das vormacht und eigentlich so einen Dreischritt, Schulstrassen, wo autofrei sind, unbegrünt, eben massive Begrünung, mehr Parks und Velo. Also das ist ja so der Dreiklang, wo das auch so spannend macht, das Experiment, das jetzt hier in Paris läuft.
Genau, sie haben eine wahnsinns Baumpflanzaktion. Genau. Ich glaube, 170'000 wollen sie pflanzen. Aber was mir dazu noch in den Sinn kommt, ist Melbourne.
Ja.
Die haben nämlich Temperaturen bis zu 40 Grad im Sommer. Und die machen sogenannte Cool Roots. Ja. Das heisst, sie machen einfach wirklich Bäume. Und dort drunter kann also, wenn man es richtig macht, bis zu 8 Grad weniger.
Wahnsinn. Ja, also das ist
Wahnsinn, oder?
Genau, also ich würde sagen, 8 Grad ist sogar wenig.
10?
Also es hat, Einstein hat das mal in Zürich eine Sendung gemacht und das eben gemessen. Mhm. Das sind massive Unterschiede. Und eben, ich meine, wenn Sie jetzt von Melbourne reden, 40 Grad ist auch in Zürich bald möglich, oder? Also das sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Und auch 50 Grad, also mit dem müssen wir rechnen, dass Spitzen, dass wir das auch in diesen Städten werden haben, wo wir so uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist.
Ich ich bin jetzt jemand, der nicht so wahnsinnig viel Velo fährt, weil ich einmal in meiner Familie einen Unfall hatte und immer ein bisschen vorsichtig bin. Und ich muss sagen, für die Vorzugsroute würde mir sehr wahrscheinlich passen. Ich muss jetzt im Moment nicht mehr stressen, wenn ich durch die Stadt fahre. Und darum habe ich das Gefühl, das Velo sei eigentlich wirklich auch etwas, was man im Tourismus eigentlich könnte einsetzen, oder? Und das gibt es ja auch schon, oder?
Genau.
Wo sich Städte auch so propagieren durch ihre Velofreundlichkeit, oder? Eben Kopenhagen kennen alle.
Genau.
Utrecht kennen alle. Und dann geht man zum Teil auch wegen dem an.
Absolut. Also ich bin jetzt gerade an der Velocity in Gdańsk oder Danzig gewesen. Und dort ist natürlich auch eben Velotourismus, also wird das verbunden. Da haben wir mega schöne Landschaften. Und die nächste Velokonferenz ist in Rimini. Und dort ist der Connex Tourismus-Velo extrem klar. Und eben dort, also die meisten Leute gehen ja dann auch in die Städte im Sommer, in den Ferien, fahren Velo und sagen, wie schön ist das da. Und dann kommen sie wieder zurück und akzeptieren eigentlich Städte, wo autozentriert sind. Aber ich glaube, durch eben auch das Reisen, wo ja auch so zum Teil auch problematische Auswirkungen hat, über Tourismus, sehen die Leute natürlich auch andere Städte. Und durch das Sehen von anderen, es ist auch anders möglich, kommen sie zurück und sagen, ich will das eigentlich da auch. Und das merkt man sehr, sehr gut in der Stadt Zürich, wo sehr, ich glaube, die jüngste europäische Stadt ist, wo viele irgendwo 30, 35 sind. Die sehen natürlich all die anderen Städte, was dort läuft, und sagen einfach, ich will das da auch.
Ich habe vor kurzem einen Begriff kennengelernt, der mir sehr gefallen hat. Der heisst Infrastructural Nudging. Ein bisschen komplizierter. Das heisst eigentlich, man kann mit Infrastrukturen Leute auch anstoßen zu einem anderen Verhalten. Das heisst, viel Verantwortung liegt tatsächlich auch bei den Behörden, weil die können eigentlich vorausgehen und eben so einen Tunnel bauen wie der hier. Natürlich genatscht von ProVelo in diesem speziellen Fall. Aber das hilft dann, um das wie noch weiter voranzutreiben.
Absolut.
Also man kann mit gezielten guten Velonetz sehr wahrscheinlich eben wie eine Verhaltensänderung herbeiführen.
Ja, also das sieht man ja in jeder Stadt, die das macht. Also das schönste Beispiel ist Paris. Ich bin in Paris 10 Jahre gelebt. Auto, ÖV-Stadt, also Metro, Auto, Fußgänger, kein Velo, gar kein Velo. Heute ist es die aufstrebende Velostadt und ich meine, es ist genial, oder? Es ist eine relativ kompakte Stadt, leicht grösser als Zürich nur. 2,5 Millionen oder 2,3 Millionen Einwohner. Es ist perfekt fürs Velo gemacht und es funktioniert.
Jetzt habe ich vielleicht, bevor wir nochmal so ein bisschen vielleicht nochmal zu den Best Practices kommen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Warum ist es denn in der Schweiz so harzig, die Behörden zu motivieren? Sie haben gesagt, es gibt die, die sich nicht gerne reinreden lassen und die anderen, die offener sind, die auch wenn etwas wissen über die Bedürfnisse von der Bevölkerung. Warum geht das alles so langsam?
Also grundsätzlich fängt es natürlich mit der Ausbildung an. Wenn einem gelehrt wird, also Ingenieur, Planer, man macht es so, wie man es macht und man hat es schon immer so gemacht, auch wenn das noch seit den 50er, 60er Jahren so ist, dann ist das natürlich extrem drin, oder? Und dann ist ja das auch, und es gibt auch Normen und Gesetze und die funktionieren so, wie sie funktionieren und das hat einfach so eine Inerzie, also das ist wie ein Tanker, der einfach mal losgeschickt wird und bis der wieder sich den Kurs kann ändern, geht es extrem lang. Also ich glaube, dort muss man auch anfangen. Also bei der Bildung von den Leuten, die Planer sind, da muss vor allem auch etwas passieren. Und natürlich die Planer und Ingenieure, die gehen ja dann zu der Städte, arbeiten in den Tiefbauämtern. Und auch dort braucht es einfach neue Leute. Und Ursula Weiss hat das auch sehr klar gesagt. Sie hat gesagt, eben, manchmal hat man einfach die falschen Leute und dann die müssen auch einfach gehen. Also, weil, da wird man nie etwas mit denen erreichen. Also und dann braucht es neue Leute, die etwas ausprobieren wollen. Und es braucht den politischen Willen der Politikerinnen und Politiker. Das sieht man eben wieder sehr schön in Paris. An Hidalgo einfach sagt, das machen wir jetzt und wir ziehen es durch. Und wir hören nicht auf, bis da ist.
Gibt es in der Schweiz so etwas wie der Spitzenreiter? Er segelt hart am Wind.
Also grundsätzlich, ich kenne es einfach noch zu wenig, darum kann ich dort nicht so viel sagen. Aber Genf, Lausanne, also einfach die Romandie, hat es fast niemand gehabt, der Velo gefahren ist. Aber dort gibt es ja schon so einen Envol in dem Sinn. Also dort passiert, glaube ich, sehr, sehr viel. Und in der Deutschschweiz würde ich einfach sagen, es gibt immer wieder gute Beispiele. Also Winterthur, Veloroute Wülflingen, rot eingefärbter Asphalt, also nicht nur ein bisschen Farbe obendrauf, die dann sowieso wieder abblättert, sondern wirklich der Asphalt rot, so in Holland, in den Niederlanden. Das ist ein extrem schönes Beispiel. Der Velotunnel in Zürich ist ein schönes Beispiel. Es gibt auch gute Orte in Aarau, es gibt auch gute Orte in Basel. Also überall gibt es so ein bisschen gute Orte, aber so konsequent wie jetzt Kent oder das wäre jetzt ein anderes Beispiel, oder eben die bekannten Niederland-Beispiele, die bekannten Kopenhagen und so. Also es gibt auch noch ein Beispiel in Deutschland, Freiburg im Breisgau, macht es auch deutlich besser als, würde ich sagen, jetzt die meisten Schweizer Städte. Aber eben, in der Schweizer Städte gibt es einzelne Sachen, vielleicht tendenziell die Romandie, die am meisten gerade passiert.
Jetzt habe ich natürlich das grosse Glück, dass ich jemanden dabei habe, hier jetzt bei diesem Gespräch, wo vielleicht als direkt Betroffene etwas noch sagen könnte. Und zwar habe ich Besuch von einer Freundin von mir, die Velo fährt in Winterthur. Und jetzt kannst du entweder einfach den Kommentar abgeben, was du denkst über die Velorouten in Winterthur, oder du kannst den Herrn Fischer auch noch mal etwas fragen, wenn du willst.
Es stimmt, ich bin passionierte Velofahrerin, schon seit 13 Jahren kein Auto mehr, das ich noch beruflich hatte. Und ich sehe den Fortschritt schon, seit ich Kind bin und auf diesen Velorouten gefahren bin, die man noch nicht Route hätte nennen können, dass es sehr grosse Fortschritte gemacht hat in der Schweiz. Und auch natürlich besonders in Winterthur, wo ich es selber miterlebe. Aber ich war kürzlich in Holland auf einer Velotour und dann ist mir schon die Augen aufgegangen, wie es noch könnte sein. Seitdem bin ich eher wieder ein bisschen enttäuscht, weil wir doch noch sehr hinten drin sind und halt einfach die Autolobby sehr stark ist in der Schweiz und gegen die anzukommen ist schwierig. Aber ich freue mich, dass es doch überall immer wieder grosse Fortschritte gibt und ja, ich hoffe, das macht auch die E-Bike ein Boom, dass das Velo wichtiger wird und nicht mehr an letzter Stelle steht wie der Fußgänger.
Hast du Velo Observer schon einmal gebraucht?
Nein, ich habe ihn erst kürzlich entdeckt und vielleicht probiere ich es einmal aus. Ja.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.